Auktion ist ja an sich ein brutales System, weil das Objekt wird präsentiert und dann muss in dieser Sekunde die Nachfrage da sein. Und wenn sie nicht in dieser Sekunde da ist, verkauft sich das Objekt nicht. Das ist nicht wie eine Messe, wo man 2 Wochen Zeit hat oder 10 Tage. Das ist nicht wie eine Galerieausstellung, wo man 6, 8, 10 Wochen Zeit hat. Und auch wenn es sich dann nicht verkauft, geht es ins Lager und wird möglicherweise Teil eines Bestandsangebotes.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast Dirk Boll. Dirk ist einer von 4 Präsidenten beim Auktionshaus Christie's. Er hat dort seine Karriere gemacht, nicht als Versteigerer, sondern im Hintergrund. Sein Schwerpunkt liegt auf Europa, UK, dem Nahen Osten und Afrika. Daneben unterrichtet der studierte Jurist in Hamburg seit 2001 Kulturmanagement. Mit Dirk spreche ich über die Veränderungen im Kunstmarkt. Dirk, ich würde gern damit anfangen zu verstehen, wie bist du überhaupt in die Kunst gekommen?
Ich bin in Kassel aufgewachsen, da gab es nicht viel außer großartige Sammlungen und alle 5 Jahre die Documenta.
Und das hat dich dann dazu bewogen, auch den beruflichen Weg in die Kunst zu suchen?
Ja, das war nicht ganz so geradlinig. Ich habe ja Rechtswissenschaften studiert und habe ein Rechtsreferendariat gemacht und dann ein Aufbaustudium Kulturmanagement. Und das war dann letztlich die Weichenstellung.
Und wie kam es dann zum Markt?
Fand ich immer interessanter und auch offener für Seiteneinsteiger wie mich.
Das heißt, der Kunstmarkt ist offener als die Institutionen?
Das kann ich jetzt für heute nicht mehr beurteilen, das würde ich aber sogar für heute noch denken, aber mit Sicherheit war das Ende der 90er Jahre, als ich auf den Arbeitsmarkt gekommen bin, genauso.
Du bist seit vielen Jahren bei Christie's tätig, ich komme von der Galerieseite. Vielleicht willst du mal kurz anschauen, denkst du, ist es einfacher für neue Marktteilnehmer an der an einer Auktion teilzunehmen oder in eine Galerie zu gehen und in der Galerie zu kaufen?
Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, aus welcher kulturellen Region man kommt und was man sonst für Konsumverhalten an den Tag gelegt hat. Ich denke, wer eher aus dem Bereich von Luxuskonsum kommt und sich in eine Hermes-Boutique traut, der traut sich auch über die Schwelle von St. Agnes. Ich denke, wer vor allen Dingen im Internet einkauft und sich im Internet informiert, der findet sehr schnell sein Zuhause auf den Aggregatorenplattformen wie Lotissimo oder bei Online-Only-Auktionen. Und ich denke, wer einen stark akademisch geprägten Zugang hat, der wird interessant finden, was ihr Galeristen, was meine Kollegen und Kolleginnen, die Experten zu den Werken zu sagen haben, die dort an den Wänden hängen. Und weil das ja nur befristet ist, nämlich zeitlich befristet und dann kommen die Sachen wieder runter und werden hoffentlich verkauft, hilft dieser Zeitdruck vielleicht auch, die Hemmschwelle zu überwinden. Ich glaube, es liegt mehr am Charakter der Interessenten als an der Struktur des Unternehmens.
Ich glaube, dass bei den Galerien das manchmal so ist, dass die Business Proposition, dass man etwas kaufen kann, vielen Besucherinnen und Besuchern gar nicht so klar ist. Also dass die Auktion per se durch den Katalog, aber durch auch diese Handlung, durch diesen gewissen Moment, zu dem eben ein Rufpreis kommt und dann wird gesteigert und wird geschaut, ob jemand mehr bietet, ist Angebot und Nachfrage total geklärt. In der Galerie ist es, glaube ich, immer noch so, dass vielen gar nicht klar ist, zumindest wenn ich die Besucherinnen und Besucher angucke, die hier reinkommen, gehen 90% immer noch davon aus, sie müssen Eintritt bezahlen und sind dann ganz positiv überrascht, dass es keinen Eintritt kostet. Denen ist aber, glaube ich, zum Teil gar nicht klar, dass die Werke käuflich erwerblich sind.
Da seid ihr ja gerade selber dran schuld. Ihr könntet ja einfach Preisschilder dranhängen. Aber dieser Mythos um das Verschweigen der Preise und das Abdecken von Preisbewegungen für die breitere Öffentlichkeit führt natürlich zu dieser opaken Wahrnehmung und die führt dazu, dass die Leute das möglicherweise nicht verstehen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, das sind Streuverluste, die euch egal sein können, weil die Menschen, die potenzielle Nachfrager sind, die wissen das ohnehin. Bei euch kommt natürlich auch noch sozusagen die Heiligkeit des Ortes dazu, dass wenn man in so eine Galerie kommt, die so wenig nach Galerie und so wenig nach Kommerz aussieht, wie St. Agnes das nun mal eben tut, dass sich da das Problem vielleicht noch verschärft.
Hast du eine Idee, woher das kommt, dass der Kunsthandel so intransparent ist, was seine Preise angeht?
Ich glaube, niemand hat Interesse an sinkenden Preisen, niemand hat Interesse an Kunstwerken, die sich nicht verkaufen, weil es signalisiert, dass die Nachfrage geringer ist, als sie sein könnte oder sein sollte oder sein dürfte. Das hat nicht nur ökonomische Folgen, sondern eben auch Wahrnehmungsfolgen, weil Nachfrage wird ja auch als Zustimmung zu einem Œuvre angesehen. Und all das führt dazu, dass man das nicht gerne hat, dass die weitere Öffentlichkeit versteht, wie sich Preise bewegen, wie sich Nachfrage bewegt und ob etwas verkauft worden ist oder nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, ist, wenn ich nicht kommuniziere, was verkäuflich ist und am Ende gesehen werden kann, was verkauft wurde und was nicht verkauft worden ist, ist es so intransparent, dass nicht klar ist, war das jetzt ein Riesenerfolg, war es keiner. Aber ist für die Teilnehmer das nicht sowieso sichtbar und wäre es dann nicht logischer, das noch quasi transparenter zu machen?
Also ich glaube, es ist für die Teilnehmer weniger sichtbar, als du das vielleicht denkst. Das ist dann wieder diese Frage wie von eben, wenn man drin ist, sieht es aus, als sei es einfach reinzukommen. Ich glaube, es ist immer einfach, wenn es ein Erfolg ist und dann kommunizieren wir alle das ja auch, ihr Galerien, wir Auktionshäuser. Das Schwierige ist ja, wenn es kein Erfolg ist, wie geht man damit um? Und was bedeutet es für ein künstlerisches Œuvre, wenn man gebrandmarkt ist als da gab es diese Ausstellung bei König oder da gab es dieses Lot bei Christie's und das ist nicht verkauft worden. Was heißt das dann? Was hat das für eine Wirkung in der Psyche der Sammlerinnen und Sammler? Ist es jetzt weniger begehrt? Ist es deswegen weniger attraktiv? Die Arbeit nicht interessant oder überhaupt das Œuvre nicht so interessant? Und das ist der Nachteil der Mediengesellschaft, dass so viele Elemente plötzlich in die Wahrnehmung von Kunst reingeflossen sind und der Marktpreis ist ein wichtiger dieser Aspekte. Und da sind natürlich irgendwie die Medien schuld, aber vor allen Dingen die Auktionshäuser, weil sie qua Definitionem transparent mit Zahlen umgehen, weil alles passiert ja im Raum oder auf der Mattscheibe, aber eben sichtbar. Und deswegen versucht die ganze Industrie sehr stark die Preisentwicklung zu schützen.
Jetzt ist es ja so, dass ihr bei Christie's, aber auch die anderen großen Auktionshäuser seid, ich glaube, in den 90er Jahren sehr aktiv auch Private Sales machen. Das heißt, quasi nicht offen verauktionieren, sondern Aussammlungen in andere Sammlungen vermitteln. Und das ist ja traditionell eher der Bereich des Kunsthandels. Wenn man das jetzt umdreht und sagt, okay, die Auktionshäuser haben sich diesen Bereich auch angeeignet, welchen Rat würdest du denn uns Galeristen geben,
das genauso zu machen.
Auch Auktionen machen?
Nee, ihr solltet auch Private Sales machen. Ihr solltet auch vom Primärmarkt in den Sekundärmarkt gehen. Und das macht ihr ja auch alle. Es ist ja nicht so, dass die Linie zwischen Handel und Auktion ist, sondern es gibt ja eigentlich drei Seiten. Es ist wie ein Dreieck. Es gibt den Primärmarkt, wo künstlerische Positionen vertreten werden und die Objekte gehandelt. Es gibt die Auktionen als Sekundärmarkt und dann gibt es den Kunsthandel, der Objekte verstorbener Künstlerinnen und Künstler verkauft oder eben Sekundärmarkt macht für die Primärmarktkünstlerinnen und Künstler. Und das war ja vor 20, 30, 40 Jahren und zuvor nicht so, dass Galerien auch automatisch Sekundärmarkt gemacht haben. Nun haben sich diese ganzen Abläufe so beschleunigt, dass das leichter geworden ist und auch normaler geworden ist und auch als normaler angesehen wird. Aber de facto ist die Situation exakt dieselbe. Die Margen sind abgeschmolzen, sowohl im Galeriebereich als auch im Auktionsbereich. Und beide Strukturen haben sich umgeschaut, was können wir noch in unser Portfolio hinzunehmen, was uns hilft, unsere Margen zu stützen. Und beide Positionen, Galerie wie Auktion, sind auf die Idee gekommen, Kunsthandel ist das, was wir können. Die Galerie kommt von der Seite der Expertise um die Œuvre, weil das im Zweifelsfall Œuvre sind, die man auch auf dem Primärmarkt vertritt. Und das Auktionshaus kommt möglicherweise aus einer strukturellen Kenntnis, weil man darf ja nicht vergessen, die Keimzelle von Private Sales sind, man verkauft oder man bietet ein vergleichbares Werk an einen einem Unterbieter an. Also jemand hat für etwas geboten auf der Auktion, hat das nicht bekommen, es gibt aber was Ähnliches und dann versucht man dort einen Private Sale zu machen. So funktionieren auch die allermeisten Private Sales und ganz sicher die erfolgreichsten.
Genau. Und aber um zu diesem Datenkenntnisstand zu kommen, müsste ich ja auch Auktionen anbieten, damit ich auch weiß, wer ist potenzieller Unterbieter bis zu welchem Punkt, um denen dann wiederum, das ist ja wie so eine Art Perpetuum mobile, je mehr ich weiß, desto mehr kann ich gezielt anbieten. Diese Kenntnis habe ich ja von den mir vertretenen Künstlerinnen und Künstlern, aber nicht für den Sekundärmarkt von frei gehandelten Kunstwerken, die jenseits meines Programms vertreten sind. Und um die gut zu platzieren, um da mit euch nur ansatzweise mithalten zu können, müsste ich ja Daten sammeln, an wen ich das noch anbieten kann.
Die Frage ist, ob du dein Portfolio ausweiten willst über die Künstlerinnen und Künstler hinaus, die du ohnehin in deinem Primärmarktprogramm hast. Du könntest ja auch sagen, du nimmst den Sekundärmarkt, und da hast du die Kenntnis der Nachfrage. Weil die Sammlerinnen und Sammler, die Primärmarkt kaufen, die haben ja auch Interesse, ihre Sammlungen nach hinten, also historisch gesehen, zu ergänzen.
Ja, was ich eher meine ist, wird es zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass Galerien auch Auktionen veranstalten werden?
Ich glaube das nicht. Ich denke, wie heißt es so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Auktionshäuser haben ja auch mal gedacht, 20, 25 Jahre ist das her, dass Primärmarkt eine gute Portfolioergänzung sein könnte. Alle Auktionshäuser haben Galerien gekauft oder gegründet. Bei allen ist es schiefgegangen, inklusive unsere Galeriebeteiligung. Und das Rätsels Lösung ist eine einfache. Die Künstlerschaft lässt sich nicht gerne von Galerien vertreten, die im Eigentum von Auktionshäusern stehen. Und man versteht ja auch den Interessenskonflikt. Möglicherweise wird das umgekehrt genauso sein. Wenn Galerien anfangen, Auktionen zu veranstalten, hat man zum einen die Frage des Know-how. Ist es da? Kann man das einkaufen? Und die zweite Frage ist, ist es das alles wert? Weil Auktionen sind ein Small-Margin-Business, wie wir wissen.
Ja, das Verrückte ist ja, dass es ja Angebot- und Nachfragemärkte gibt. Also jetzt zum Beispiel läuft bei uns gerade eine Ausstellung von der japanischen Malerin Ayako Rokako, die einen so starken Nachfragemarkt hat, dass wir nur wirklich einen winzigen Bruchteil der interessierten Käuferinnen und Käufer befriedigen konnten. Und ein Kunstwerk kostet um die 50.000 US-Dollar bei uns in der Galerie und bringt so im Durchschnitt 400.000 US-Dollar in den Auktionen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich sehr gezielt diese Werke platzieren und zum Teil auch eher symbolische Non-Resale-Agreements machen, die eben davor schützen, dass die Arbeiten sofort geflippt, also wieder weiterverkauft werden. Wobei das auch so ein bisschen selbstregulierender Prozess ist, weil die Sammlerinnen und Sammler das auch nicht machen, weil dann würden sie ja im nächsten Schritt wieder so begehrte Arbeiten nicht wieder von uns bekommen, weil rein theoretisch spekulieren könnten wir selber. Aber wenn man jetzt mal überlegt, das macht doch jemand und verkauft eben mit 1000% Gewinn. Der Simon de Pury hat jetzt neulich in einem Artnet-Podcast vorgeschlagen, warum denn Galerien selber nicht an diesem Wertzuwachs und die Künstlerinnen und Künstler auch profitieren und man einen Teil davon selber versteigert und ein anderer Teil eben auf der klassischen Art und Weise in die besten Kontexte bringt. Im Umkehrschluss gibt es ja genauso Positionen, die gerade nicht in Mode sind und wie Blei liegen. Und wie wir ja alle wissen, ob wir Jack Goldstein anschauen oder unzählige Beispiele, die Hochphasen haben und Tiefphasen. Und würde der Kunstmarkt sich nicht da einen Gefallen tun, wenn er das anerkennen würde, weil auch immer wenn etwas sehr niedrig bewertet ist, bietet es ja gleichzeitig Chancen für Neueinsteiger, die dort etwas erkennen, was andere vielleicht nicht erkennen.
Ja, das ist natürlich eine komplexe Situation. Ich denke, wenn wir KünstlerInnen-Karrieren langfristig anschauen, ist ein zentraler Aspekt für die Dauerhaftigkeit einer Rezeption und damit auch Nachfrage die Marktdurchdringung. Und die Künstlerschaft wie auch die Galeristen und Galeristinnen sind ja doch wahrscheinlich eher daran interessiert, du nennst es platzieren und denkst an große Privatsammlungen und bedeutende Museen. Ich denke an eine Breite in der Sammlerschaft, in eine Verankerung, in eine Art gesellschaftlichen Bewusstsein um ein Oeuvre, dass man die langfristige Rezeption eines Oeuvre dadurch sichert oder dafür ein Fundament schafft. Ich glaube, dass diese Frage des Nachfrageüberhanges, die ja im Moment sich vor allen Dingen an jungen Oeuvre entzündet, eine rein kommerzielle ist und für die Künstler wahrscheinlich eher gefährlich als tatsächlich eine gute Gelegenheit. Von daher der Versuch, diesen Markt zu kontrollieren, halte ich für eine sinnvollere Strategie, als zu versuchen, einen höheren Anteil an den Erlösen zu erhalten. Das klingt natürlich leicht gesagt von jemand, der fürs Auktionshaus arbeitet, wo dieser Nachfrageüberhang sich dann ja eben ab und zu entlädt in diesen Preisen, die auch die Eingangsschätzungen so massiv übertreffen. Aber ich glaube, dass die Galerien und Kunstschaffenden doch tatsächlich längerfristige Strategien sich erlauben dürfen.
Die Frage ist, lässt sich ein Markt überhaupt kontrollieren?
Natürlich, im Angebot. Man kann wenig produzieren, man kann wenig verkaufen, man kann viel verschenken, man kann nur große Konvolute abgeben, man kann installativ oder generell nicht körperlich arbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten, einen Markt auf der Angebotsseite zu regulieren.
Sind das Phänomene, die du da feststellen kannst, wo man deutlich sieht, dass es da eine Reaktion gibt? Also ich denke da zum Beispiel an Wade Guyton. Da hatte ich den Eindruck, ich weiß es nicht aus erster Hand, aber mein Eindruck war, dass nach seinem 5-Millionen-Ergebnis, ich glaube, es war auch bei euch, von dem U auf Flammen, die Bilder vor allem sehr groß wurden, schwarz, New York Times Headlines waren, die man sich jetzt nicht unbedingt repräsentativ in irgendeine Lobby hängen kann. Glaubst du, darauf reagieren die Künstlerinnen und Künstler?
Ich glaube, das kommt darauf an, was die Künstlerschaft aussagen will und mit ihrer Kunst bewirken will. Und wenn man Kunst produziert, um sie zu verkaufen, um dadurch einen Lebensunterhalt zu erwirtschaften, dann reagiert man auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn die Kunst interessant genug ist, nehmen ja auch weder die Institutionen noch die Kunstgeschichte noch die Sammlerinnen und Sammler das krumm. Und dafür gibt es viele historische Beispiele von Künstlern, die im selben Kanon gearbeitet haben. Marc Chagall, den ich gerade gestern hier in der Documenta-Ausstellung gesehen habe, ist ein gutes Beispiel dafür. Umgekehrt kann man sich als Künstlerin oder Künstler natürlich diesen ganzen Mechanismen verschließen, indem man mit flüchtigen Materialien arbeitet, nicht kommerzielle Themen anfasst, in ungewöhnlichen Formaten arbeitet, etc. Was ich bei Wade Guyton interessant fand, war die Verärgerung des Künstlers über ein Auktionsangebot eines Werkes. Und diese Werke sind ja industriell hergestellt, also im Sinne von kommen aus einem Drucker. Und um den Nachfrageüberhang auf der Auktion mit einem Schlag zu beenden, hat er vor der Auktion angekündigt, dass er das Werk eben noch mehrfach ausfertigen wird, was auch passiert ist. Und trotzdem hat er sich dann auf der Auktion extrem gut verkauft. Also beinahe ist man geneigt zu sagen, mit jeder Aktion schaffen die Künstlerinnen und Künstler ja auch einen weiteren Beitrag zum Narrativ. Und das wird Teil des Oeuvre und das interessiert die Menschen. Also man sieht, da gibt es eine Art Austausch zwischen Produzent und Rezipient, der per se interessant ist und damit auch per se ein Aspekt der Vermarktung werden kann.
Ja, ich fand interessant, dass ich den Eindruck hatte, dass diese Leichtigkeit und Farbverliebtheit und auch dieses Produzieren von starken Motiven, die einfach wir als ästhetisch empfinden, durch den Markterfolg etwas negiert wurden und ich das auch schon häufiger bei Künstlerinnen und Künstlern erlebt habe, dass wenn es zu erfolgreich, zu schön ist, sie anfangen, sich selber quasi Marktsteine in den Weg zu legen, um keine Marktdarlings zu werden. Und das insofern interessant ist, weil sie auf einen Erfolg reagieren und es sich dann nicht so leicht machen wollen.
Der 1972 geborene Wade Guyton ist ein US-amerikanischer Konzeptkünstler, Installationskünstler und Maler. Guytons erste Zeichnungen waren schwarze X-Zeichnungen, die auf herausgerissenen Blättern aus Designzeitschriften und Einrichtungskatalogen der 1960er Jahre gedruckt wurden. Seitdem ist die schwarze Farbe und der Buchstabe X sein Markenzeichen. Seine großformatigen, abstrakten Gemälde entstehen nicht mit dem Pinsel, sondern auf dem Computer, die er mit Photoshop bearbeitet und später mit Inkjet-Druckern auf Materialien wie Leinwand, Buchseiten, Reklameseiten oder auch Sperrholz druckt. Beim Überdrucken von Katalogen und Zeitungen mit seinen charakteristischen Motiven wie dem schwarzen X, aber auch U's, Flammen, geometrische Formen und Streifen, entstehen oft ungeplante Ausrutscher und Fehler, Streifen oder Unschärfen, die die Aneignung und das Kopieren, aber auch unseren Umgang mit Kunst und Bildern im digitalen Zeitalter kommentieren. Seine formal minimalistischen Arbeiten werden in der Regel in Serien präsentiert.
Auf das Phänomen der digitalen Kunst, also ob das Beeple ist, den ihr mit einem fulminanten Erfolg versteigert habt, oder jetzt aber eben auch bei Fear Vicious, ein junger Autodidakt, der auch aus dem NFT, aus der NFT-Szene kommt. Was mich aber an dem jenseits der NFT-Thematik interessiert, ist der direkte Verkauf. Also üblicherweise landen ja Werke in Auktionshäusern, die aus Sammlungen, also da gibt's diese 3Ds.
Death, Divorce, Disaster.
Also die aus der Trennung, aus Erbe oder aus Pleite Bankrott. Oder Bankrott oder ähnlichem, ist Werke wieder auf den Markt kommen. Jetzt in den Fällen, und das tun alle großen Häuser jetzt gleich, verkauft ihr direkt von den Künstlerinnen und Künstlern. Und jenseits der neuen technologischen Errungenschaften ist das ja ein Paradigmenwechsel. Und die Frage ist, wenn wir das weiterdenken, wird das nicht dazu führen, dass die Auktionshäuser erst sich den Kunsthandel angeeignet haben und dann vielleicht auch nicht, dass wir anfangen, Auktionen zu veranstalten, sondern die Auktionshäuser sagen, liebe Künstlerinnen und Künstler, verkauft doch direkt über uns.
Ja, das ist nur eine große Frage. Also zum einen kann ich da mal ganz generell sagen, ich persönlich und die vernünftigen Menschen meiner Industrie glauben an die Wichtigkeit und die Funktion des Primärmarktes. Weil das, was ihr leistet, nämlich die inhaltliche Vermittlung von Oeuvre und das Finden und Selektieren von Nachwuchskunstschaffenden, das ist etwas, was wir mit unseren industriellen Strukturen nicht schaffen können und auch mit unseren Zeitabläufen nicht schaffen können. Das bedeutet, wir verstehen, dass der Primärmarkt existieren muss, unabhängig von unserem Markt. Ich will nicht sagen, dass wir den beschützen müssen, weil wir sind dann nun auch unternehmerische Einheiten, aber dass wenn der Primärmarkt ein Problem hat, dann kommt dieses Problem irgendwann auch zu uns. Das mal eingangs gesagt. Und hier kommen wir wieder zurück zu, was wir früher schon besprochen haben, dass die Einmischung des Sekundärmarktes, zum Beispiel durch große Auktionsunternehmen, in den Galerienmarkt, in den Primärmarkt, war nicht vernünftig, 20 Jahre zurückgedacht, und hat nicht funktioniert. Das ist natürlich vor 20 Jahren passiert, weil damals gab es nach dem Fall der Mauer viele interessante junge künstlerische Positionen, die aus Regionen kamen, wo es diesen zweistufigen Markt nicht gab und die deswegen keine Erfahrung hatten, dass eine Galerievertretung ein großer Vorteil ist für die Vermarktung, aber auch die inhaltliche Vermittlung einer künstlerischen Position. Und gerade die jungen Künstlerinnen und Künstler aus Mainland China haben gedacht, warum soll ich mit einer Galerie meine Erlöse teilen, wenn ich auch gleich zur Auktion gehen kann. Dass das eben doch eine wichtige Funktion ist, haben die allermeisten dann auch sehr schnell gelernt. Und deswegen findet man eben auch heute so gut wie keine Werke, die direkt von Künstlerinnen oder Künstlern in Auktionen eingeliefert wurden. Das ist jetzt mal der sogenannte Ist-Zustand bis zum Frühjahr 2021. Und wenn wir jetzt und da schließt sich der Bogen zur Kanonisierung, zum Thema NFT kommen. Da haben wir das erste Mal die Situation, dass der Sekundärmarkt sich nicht auf eine erfolgte Kanonisierung verlassen kann und auch diese verwenden kann im Sinne von die Selektionsprozesse, was ist interessant, was ist eher weniger interessant in der Kunst, zur Basis von Preisen machen kann. weil die Kanonisierung von NFT-basierten Arbeiten eben noch nicht passiert ist, sondern parallel mit der Vermarktung passiert. Und das ist hochkomplex. Das ist auch etwas, was mittlerweile alle erkannt haben. Das ist zumindest zu hoffen, denn vor 3 Monaten dachte man ja noch, wenn etwas mit einem NFT entstanden ist, ist es automatisch Kunst. Und Gott sei Dank nicht nur, dass es nicht so ist, sondern haben mittlerweile das auch alle begriffen. Ich denke, das ist ein komplexes Feld. Die Künstlerschaft, die sich dieses Mediums bedient, hat andere Vorstellungen von Verbreitung ihrer Arbeit, von Direktkontakt zum Rezipienten und dadurch auch Vermarktung. Die Blockchain-Technologie gibt dir ja auch größere Sicherheiten, an Wiederverkäufen beteiligt zu sein, als Produzent des Kunstwerkes etc. Also wir spielen hier in einem ganz anderen Feld mit anderen Spielern und deswegen kann man diese beiden Bereiche nicht vergleichen. Also der Sekundärmarkt, der vermarktet, was einmal durch den Primärmarkt gelaufen ist, auf der einen Seite und NFT-basierte digitale Werke auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass automatisch der Markt von der einen in die andere Richtung überwechselt, was man schon daran sehen kann, dass ja nun keineswegs alle Kunstschaffenden jetzt plötzlich mit NFT arbeiten, obwohl die wenigen, die ich persönlich kenne, das sehr aufmerksam verfolgen und auch überlegen, was hat das mit ihrer Lebensrealität zu tun und ist es etwas, was Eingang in ihre Oeuvre finden sollte oder nicht. Ich denke, die Hauptrolle von NFTs wird sein, Werke zugänglich zu machen, museale Sammlungen zugänglich zu machen, auf eine sichere Seite für die Eigentümer und die Bedeutung des Originals wird eher steigen, weil das Original definiert, wem es gehört, wo ist es und wie kann man es nutzen. Ich glaube nicht, dass NFT als Medium für Kunst die klassischen Medien komplett ablösen wird. Das haben frühere technologiegetriebene Medien auch nicht getan. Und von daher würde ich jetzt abschließend sagen, ich halte das für ein Scheinproblem, was im Moment so sichtbar ist, weil dieser Markt so überraschend groß war. Christie's hat im ersten Halbjahr 2021 für $93 Millionen NFT-basierte Werke verkauft. Also das ist ein relevanter Marktbereich, das ist ein wichtiger Marktbereich, mit dem man umgehen muss. Aber ich glaube nicht, dass es die alleinige Zukunft der Kunstmärkte sein wird.
NFT steht für Non-Fungible Token, also ein nicht vertretbarer oder austauschbarer Vermögenswert, der kryptografisch über eine Zeichenkette dargestellt wird. Um das zu verstehen, kann vereinfacht ein 5-Euro-Schein mit einer einzigartigen Sammelmünze verglichen werden. Die 5 Euro sind immer 5 Euro wert, egal welcher genaue Schein besessen wird. Die Sammelmünze dagegen ist immer einzigartig in ihrem Wert. Diese Einzigartigkeit wird bei NFTs digital auf einer Blockchain gespeichert, einer Art digitalem Datensatz. KünstlerInnen können ihre Werke als NFT zum Verkauf anbieten, entweder über digitale Handelsbörsen oder eben über klassische Auktionshäuser. Die Käuferin oder der Käufer bekommt bei digitalen Kunstwerken nicht das analoge oder virtuelle Kunstwerk überschrieben, sondern vereinfacht die digitale Sammelmünze, die diesem Werk zugeschrieben wurde. Welche Rechte mit dem NFT auf die neuen BesitzerInnen oder Besitzer übergehen, das wird jeweils einzeln in Verträgen ausgehandelt. So können Vervielfältigungs- oder Ausstellungsrechte dazugehören, müssen sie aber nicht zwangsläufig. Gerade bei digitaler Kunst bleiben die Werke der Allgemeinheit meist zugänglich. NFTs gibt es seit 2017. 2021 haben sie ihren großen Durchbruch erlebt. Laut des Decentralized Financial Reports wurden auf dem Kunstmarkt im ersten Quartal rund 10% des Umsatzes mit NFTs erzielt. Das waren rund 2 Milliarden Euro. Beeple und Ferocious sind zwei Beispiele für Künstler, die ihre Werke erfolgreich über NFTs vermarkten konnten. Beeple heißt bürgerlich Mike Winkelmann und ist ein US-amerikanischer Grafikdesigner und Informatiker. Sein Kunstwerk Every Days, the First 5000 Days, wurde Anfang 2021 bei Christie's als NFT für $69,3 Millionen versteigert. Es war der dritthöchste Preis für einen lebenden Künstler nach Jeff Koons und David Hockney. Das Bild ist eine Collage aus allen Grafiken und digitalen Bildern, die Beeple seit 2007 täglich auf seinem Tumblr-Blog gepostet hat. Die letzten Minuten der Versteigerung verfolgten 22 Millionen Menschen über den Livestream, was ebenfalls einen Rekord darstellt. Auch der US-amerikanische Künstler Few Oshes stellt digitale Grafiken, aber auch physische Malerei her, die oft einen persönlichen Lebensbezug haben. So gibt Victor Langlois, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, an, dass seine Bilder oft seinen täglichen Gemütszustand darstellen. Langlois ist queerer Kryptokünstler und ist mit 18 Jahren der jüngste Künstler, der jemals bei Christie's versteigert wurde. Seine Serie »Hello, I'm Victor, Fuocious, and this is my life« erzählt in 5 digitalen und physischen Gemälden seinen Wandel als Transmann und schaffte es als erstes Werk, dass Christie's Webseite durch den Ansturm der Interessentinnen zusammenbrach. Daraufhin wurde die Auktion abgesagt und 2 Tage später neu angesetzt.
Mir ging es weniger um die NFTs, das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, dass die ein Bestandteil bleiben werden. Ich persönlich glaube, dass sie den Fotografiemarkt retten können. Also ich glaube, wenn Positionen wie Andreas Gursky und andere ihre Fotos limitiert und zertifiziert über NFTs verkaufen würden, dass die auf alte Niveaus zurückkommen könnten, weil da die ganzen Fragen der Zustandserhaltung und so weiter damit geklärt werden. Aber worum es mir eher geht, ist um das Phänomen, dass Künstlerinnen und Künstler auf OpenSea NFTs minten und diese zum Verkauf anbieten oder auf SuperRare oder auf Nifty Gateway oder wie sie alle heißen oder eben auch bei euch im Fall von Beeple und Four Wishes oder auch Philips und Sotheby's ja auch solche Sales gemacht haben, zum Teil kuratiert, zum Teil Einzelsales. Und das Phänomen ist eher, dass diese Creator oder Künstlerinnen und Künstler eben nicht über eine Galerie ihre Kunst verkaufen, sondern auf eine gewisse Art und Weise direkt über Marktplätze. Und die Frage ist ja, wird das nicht auch den traditionellen Kunstbetrieb nachhaltig verändern, dass Künstlerinnen und Künstler vielleicht auch zu Recht sagen, es gibt keine Galerie, die mich gerade ausstellen will oder keine, die mich interessiert, die mich ausstellen will. Ich mache meine eigene Shopify-Seite und verkaufe meine Kunst, die klassische analoge Kunst, selber oder eben gehe damit direkt in die Auktion.
Ja, ich glaube, der Direktverkauf ist etwas, das haben wir schon oft gesehen. Also wir alle erinnern uns an Damien Hirst Boutique in der New Bond Street vor 20 Jahren oder wann das war, 15 Jahren. Ich denke, das ist etwas, was medial, sprich digitalisiert, besser funktioniert und eine große Reichweite haben kann. Aber dann sprechen wir von Auflagen, Objekten und dann sprechen wir eigentlich von einem Massenmarkt. Das ist etwas anderes als das, was das klassische Galeriesystem macht. Für die Auktionen muss man sagen, Auktion ist ja an sich ein brutales System, weil das Objekt wird präsentiert und dann muss in dieser Sekunde die Nachfrage da sein. Und wenn sie nicht in dieser Sekunde da ist, verkauft sich das Objekt nicht. Das ist nicht wie eine Messe, wo man 2 Wochen Zeit hat oder 10 Tage. Das ist nicht wie eine Galerieausstellung, wo man 6, 8, 10 Wochen Zeit hat. Und auch wenn es sich dann nicht verkauft, geht es ins Lager und wird möglicherweise Teil eines Bestandsangebotes. Das ist eine Zuspitzung, die sehr komplex ist und für die es einen Nachfrageüberhang braucht, auch weil es sonst keine Konkurrenz gibt auf der Auktion. Und das ist ja das, was man will zur Preisfindung. Das heißt, ich glaube, dass die Auktionen immer besser fahren mit Oeuvre, die vorher durch den Filter des Galeriesystems gegangen sind, einfach um diese vorbereitenden Handlungen zu liefern, die dann für diesen Nachfrageüberhang, für diese Marktdurchdringung sorgen. Und deswegen denke ich, und das ist meine persönliche Ansicht, und vielleicht bin ich da falsch, wenn wir uns in 10, 20 Jahren widersprechen, dass die Auktionen immer sehr stark selektieren werden, was sie annehmen und bevorzugt Objekte mit einem gesicherten, kontrollierten Primärmarkt haben wollen.
Und wie kommt es dann zu so einem Verkauf von Four Wishes zum Beispiel?
Ja, da wechseln wir jetzt wieder die Linie rüber in den NFT-Bereich, wo es eben keinen Primärmarkt gibt, wo es keine Kanonisierung gibt. Jeder kann da mal mitspielen. Jeder muss auch so ein bisschen seine eigene Strategie finden. Wir haben ja nach dem Beeple-Verkauf versucht, eher historischere Positionen zu zeigen. Man tut sich ein bisschen schwer, von Geschichte zu sprechen in einem Bereich, der sich noch in Monaten zählen lässt als Marktsegment für die klassischen Kunstmärkte. Und diese sehr junge Position, offenbar, das hat das Art Newspaper herausgefunden, der jüngste Künstler, den Christie's je verkauft hat, oder das jüngste Oeuvre, da gibt es ganz viele Aspekte, aber ein Aspekt ist eben auch, dass wir eine Haltung zu den Märkten entwickeln wollen und diese Entwicklung auch in anderen Marktspielern befördern wollen, so dass überhaupt geht, indem wir versuchen, die Grenzen wieder ein bisschen nach außen zu schieben, nachdem die letzten 20 Jahre es doch zusehends zu einer Art Flaschenhals gekommen war im Geschmack, in den Selektionsprozessen der Objekte, die zumindest durch unser Haus gegangen sind. Und das gilt im Zweifelsfall auch für unsere ganzen Mitbewerber. Dass wir zeigen wollen, es gibt Positionen da draußen, die sind nicht kanonisiert, die findet man nicht im MoMA, die sind trotzdem so interessant, dass man draufschaut und dass man sie präsentiert. Gleichzeitig sind das natürlich Positionen, deren Marktbedeutung in hohem Maße gering ist. Und dieses Angebot, das kann man ja beinahe als eine ED&I-Aktion ansehen, dass man irgendwie die Öffnung der Marktsysteme damit anmahnen möchte. Das ist jetzt ein bisschen die Latte hochgelegt, aber spielt da sicherlich mit rein.
Also kann man damit sich nur neue Gruppen erschließen oder kann man damit auch alte verprellen?
Ja, ich glaube, wenn man ein großes Auktionshaus ist, dann macht man schon ganz schön viel, andere zu verprellen, weil wir ja auch sehr viele Objekte anbieten, die sehr fern von den klassischen Ideen bildender Kunst sind. Also das fängt bei Design an und endet bei Hermes-Handtaschen. Mhm. Ich glaube,
Real Estate.
Mhm. Ich glaube, wenn man Kunst sammelt und im Christie's Angebot ein Objekt findet, das einen interessiert, das eine Lücke in der Sammlung füllt, das einen begeistert, das man glaubt, sich leisten zu können, dann wird man versuchen, das zu ersteigern, ganz egal, ob Christie's 3 Tage später im Internet eine Handtaschenauktion macht oder nicht. Das ist meine Wahrnehmung. Gleichzeitig, umgekehrt, muss man natürlich sagen, dass die Prozesse im Angebot der Handtaschenauktion dieselben sind. Also die Sorgfaltspflichten, die Managementkontrolle, die KYC-Prozesse, mit denen Geldflüsse kontrolliert werden, das Marketing etc. etc., das ist alles identisch. Und deswegen kann man sagen, es ist nicht einfach ganz egal. Vor allen Dingen ist es auch so, dass nicht jeder die klassische Kunstsozialisierung hat und über Fotografie, Editionen und Grafik zu uns kommt, sondern manch einer entdeckt auch die Liebe zur Kunst und hat das erstmal bei Christie's eben Wein ersteigert oder Juwelen oder eine mechanische Armbanduhr.
Mm-hmm. Interessant finde ich, wenn ich darüber nachdenke, was du sagst, ist, und ich an Banksy denke, finde ich, ist das noch ein anderes Beispiel für, ich glaube, der ist irgendwo auf Platz 5 der höchsten Gesamtumsätze der letzten 20 Jahre im Auktionsmarkt, also neben lauter Positionen, die alle eben durch den klassischen, sage ich mal, zweistufigen Vertrieb, wenn man so will, sagen kann, was es ja ist, also Künstler, Galerie, Auktionshaus. Ist das quasi vielleicht ein Prototyp der nächsten Position? Ist das für Vicious und Beeple und so weiter, werden die immer mehr zum Standard, solche künstlerischen Positionen? Die einfach durch ihre Popularität und auch Social Media Followerzahl ihre eigenen Reichweiten generieren, die viel stärker sind und Fangemeinden als eine Galerie, als Vermittler aufbauen kann?
Ja, wie sagt man so schön, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich denke, dass die Umsatzzahlen von Banksy doch ziemlich stark beeinflusst sind von dem Charity-Verkauf bei Christie's in diesem Frühjahr, diese kleine Malerei Game Changer zugunsten des Hospitals in Southampton für 16,8 Millionen Pfund. Bei weitem der höchste Preis, ein richtiger Ausreißer in diesem Oeuvre. Und das beeinflusst natürlich eine solche Statistik, wie du sie zitierst.
Das 1 Quadratmeter große Bild mit dem Namen Game Changer des britischen Street-Art-Künstlers Banksy hängt seit Mai 2020 im Flur des General Hospital von Southampton. Das Bild zeigt einen knienden Jungen im Spiel mit einer weiblichen Puppenfigur im wehenden Cape, OP-Maske und Krankenschwestertracht. Mit einem ausgestreckten Arm stellt sie die Flugpose von Superman dar und symbolisiert damit die neue Superheldin in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Sie ist an die Stelle von Batman und Spider-Man getreten, die im Bild in einem Mülleimer gelandet sind. Das fotorealistisch gezeichnete Bild ist in Schwarz-Weiß gehalten. Einzig das Logo des Roten Kreuzes auf der Brust der Krankenschwesteruniform leuchtet in Rot. Der Schätzwert des Gemäldes lag vor der Versteigerung bei umgerechnet zwischen 2,9 und 4,1 Millionen Euro. Das Gemälde wurde im März 2021 für 16,8 Millionen britische Pfund, etwa 19,5 Millionen Euro, versteigert und ist damit das bis dato teuerste Werk Banksys. Der Erlös soll dem gesamten Personal des britischen Gesundheitsdienstes zugutekommen.
Zum Zweiten muss man sagen, Banksy hat es sehr gut verstanden, sein Rebellentum, was sich in dieser Street-Art-Position äußert, zu verbinden mit einer sehr kommerziellen Marktposition, indem er die Motive zweitverwertet für Tote-Bags, für Grafiken, für allerlei limitierte und unlimitierte Editionen und damit einen Massenmarkt bedient hat und bedient. Dieser Massenmarkt hat viele Jahre sehr gut funktioniert als eine Art eigener Primärmarkt und hat jetzt in den letzten 12 Monaten ein wahnwitziges Eigenleben auf dem Sekundärmarkt entwickelt, was sich darin niederschlägt, dass alle großen Auktionshäuser Internet-Auktionen ausschließlich mit Banksy-Editionen durchführen. Das ist aber etwas, was sicherlich in seinem Wachstum begrenzt ist. Und wenn der Nachfrageüberhang abgearbeitet sein wird, dann wird man sehen können, wie viele dieser Käufer das auch als schnelles Investment angesehen haben und wie viele tatsächlich diese lustige, interessante Position an ihrer Wand haben wollten. Ich persönlich glaube nicht, dass es die Zukunft ist. Auch hier kann ich nur wieder auf Damien Hirst verweisen, der all das schon mal gemacht hat, 10, 12, 15 Jahre zuvor. Und man kann beinahe sagen, jede Generation von Rezipienten scheint irgendwie so eine Position zu haben, der man dann folgt und die Grenzen der Nachfragegruppe ein bisschen weiter verschiebt. Ich persönlich finde das insofern wunderbar, als dass das Potenzial birgt, dass all diese Menschen auch andere Kunst anschauen und hätten das vielleicht sonst nicht getan.
Das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass man diesen Positionen auch auf eine Art und Weise dankbar sein muss, weil sie neue Betrachterinnen und Betrachter in den Markt holen, die darüber dann wiederum andere Positionen kennenlernen und anfangen, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Wenn wir über die Verbreitung des Kunstmarkts sprechen und über, du erwähntest die Banksy-Printauktion oder auch Hirst-Printauktion, das sind ja große Namen, wo man hochnummerierte Auflagenwerke zu verhältnismäßig kleinen Preisen kaufen kann, also wo man sehr prominente Positionen für vergleichsweise günstige Preise kaufen kann, natürlich nicht vergleichsweise zu Originalen von jungen Positionen, aber es ist eben, der Einstieg ist sehr viel leichter. Jetzt gibt es immer mehr Bestrebungen, dass nicht nur das Grafikwerk verkauft wird, sondern dass ganze Kunstwerke, also Originale, fraktionalisiert werden und Beteiligungen an namhaften Originalen. Also nehmen wir mal zum Beispiel wieder einen Banksy. Das ist vor allem deshalb geeignet, weil es eben so populär ist in der Mainstream-Kultur. Aber man kann auch über, weiß ich nicht, Albert Oehlen sprechen, dass man nicht einen Druck von Albert Oehlen kauft, sondern einen Anteil von einem Ölbild. Was hältst du von solchen Tendenzen?
Ja, da habe ich natürlich zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits bin ich Marktteilnehmer und sage, alles, was dem Markt hilft, alles, was die Nachfrage ausbaut und entwickelt, ist per se mal positiv. Als Mikrosammler würde ich sagen, ich begehre Kunstwerke, weil ich sie an meiner Wand sehen will, weil ich sie um mich haben will, weil ich sie sehen will, wenn ich morgens die Augen aufmache. Und das geht natürlich bei so einem Anteilseigentum nicht. Und deswegen denke ich, das spricht eher Menschen an, die ein Investmentinteresse haben, die vielleicht in einem gewissen Maße sich an dem Gedanken freuen, dass sie an der Eigentümerschaft eines bedeutenden Kunstwerkes teilhaben können, aber diese Teilhabe ist dann eine rein intellektuelle, weil dieses Werk sitzt ja in einem Lager, bestenfalls Leihgabe in einem Museum, aber sicherlich nicht in meinem Schlafzimmer. Von daher ist es die Frage nach dem Motivbündel, warum sammelt man?
Aber ist es nicht so, dass, also wir haben zum Beispiel mit König Edition angefangen, weil ich immer wieder von wirklich großen, namhaften Sammlerinnen und Sammlern gehört habe, dass die ihren Weg in die Sammlung, ins Sammeln gefunden haben über Edition und Druckgrafik von renommierten Positionen. Und dann mit Henry Moore angefangen haben und heute eben hier Originale kaufen, weil sie das finanziell jetzt auch können. Und ich eben dann gedacht habe, okay, dann sollte ich für die nachwachsende Generation jetzt schon Alicia Quade und Katharina Grosse Editionen anbieten. Und könnte nicht das auch ein Weg sein, den Leuten den doch noch opaken Kunstmarkt leichter zugänglich zu machen, weil dann müssen sie eben nicht eine Banksy-Edition kaufen, sondern können sich einen Anteil von irgendwas Namhaften kaufen, bevor sie den Schritt in das junge Risiko wagen und sich eine künstlerische Position kaufen, wo sie noch überhaupt nicht wissen, wo die Reise hingeht, nachdem sie routinierter geworden sind mit dem Kunstmarkt im Allgemeinen.
Ja, wie ich eingangs sagte, alles, was hilft, ist da positiv. Da bin ich ganz bei dir. Ich persönlich würde eben denken, dass Sammeln ja auch die Auseinandersetzung mit dem Werk beinhaltet. Und das bedeutet, wenn du morgens die Augen aufmachst, hast du eben diese Grafik dort oder diese Edition und schaust sie an und sie wirkt oder auch nicht.
Und erinnert einen an den Ausstellungsbesuch oder die Reise oder?
All das. Umgekehrt müssen wir natürlich sagen, wenn wir jetzt über nicht körperliche Kunst sprechen, dann haben wir ja dieselbe Situation bei jemandem, der ein NFT-basiertes Werk kauft. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten der Visualisierung. Das wird ja teilweise von den Produzierenden auch unterstützt, dass man anbietet, das auf einem Bildschirm zu zeigen oder Beeple bietet sogar Ausdrucke an von seinen Werken. Von daher möglicherweise ist es auch etwas, was dann den Anteilseigner zufriedenstellt, dass er eine Repräsentation des Werkes, an dem er einen Bruchteilseigentum hält, sich an die Wand hängt. Ich persönlich würde immer denken, es ist interessanter, eine not-for-nothing so-called Originalgrafik an der Wand zu haben, als den Ausdruck von irgendetwas, wo mir ein Zweitausendstel gehört. Aber das ist dann eine sehr persönliche Frage.
Ja, interessant finde ich, dass bei den NFTs jetzt auch noch der Punkt dazu kommt, dass man ja den anderen Teilnehmern in die Brieftasche schauen kann und sehen kann, was die noch in ihrer Sammlung haben, wenn sie es einen denn
reinlassen.
Und das finde ich insofern sehr interessant, weil wir ja immer wieder vorhin zum Beispiel bei der beschriebenen Ayako Rokako-Situation Bewerbungen von Sammlerinnen und Sammlern bekommen, die noch nicht Kunden bei uns sind, die aufzählen, was sie alles schon in ihrer Sammlung haben und warum sie die richtigen sind für den Zuschlag von so einem Werk. Und das sind dann immer wieder dieselben Namen, die eben gerade hoch gehandelt werden am Sekundärmarkt. Und damit wollen sie eigentlich nur suggerieren, schau mal, ich behalte, ich verkaufe nicht, obwohl gerade die Preise hochstehen. Und deshalb bin ich die Richtige der Richtige für diesen Zuschlag. Und interessant ist, durch diese neuen Technologien, wie das ja viele auch gemacht haben, dass man überhaupt nur dann kaufen konnte, wenn schon ein Vorgängerwerk im Wallet drin ist, was einen dann dazu befähigt hat, noch weiter zu kaufen. Ne?
Ja, normalerweise ging das ja doch parallel zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten, also sowohl im Sammeln, im Kunstschauen und idealerweise Kunst verstehen, wie auch die finanziellen Möglichkeiten das einem erlaubt haben. Sammeln ist ja auch ein Prozess. Von daher, ich glaube, dieses in die Blockchain reinschauen, was wer noch so hat, das ist dann dauerhaft gar nicht so interessant. Im Übrigen gibt es ja Instagram dafür.
Interessant ist aber vielleicht nochmal zu sagen, bei euch kriegt der den Zuschlag oder die den Zuschlag, die den höchsten Preis zahlt.
Absolut, das ist unsere Verpflichtung dem Verkäufer, der Verkäuferin gegenüber.
Und ihr habt, was vielleicht auch nochmal interessant ist zu sagen, ein sehr, sehr, sehr viel größeres Angebot, als ihr dann unter den Hammer bringt, oder? Also es ist eine sehr, die Auktionshäuser nehmen eine Verantwortung in ihrer Selektion wahr. Es gibt auch, ihr könntet manchmal, wenn jetzt eine hohe Nachfrage ist, weiß ich nicht, von Nicolas Party zum Beispiel, Nehmt ihr nicht alles in die Auktion, was ihr nehmen könntet, sondern beschränkt euch auf ein, zwei Werke, um die Nachfrage nicht zu stark zu stillen, oder?
Ja, also ganz generell kann man sagen, dass das, was den Auktionshäusern angeboten wird, zahlenmäßig das spätere Angebot massiv überschreitet. Das heißt, da findet tatsächlich ein Selektionsprozess statt. Dieser Selektionsprozess hat sehr viele Kriterien. Das beginnt bei den schon genannten KYC, Know Your Client Kriterien, also diese sehr starke Durchleuchtung der Geschäftspartner, die man heute vornimmt. Diese Kriterien drehen sich aber vor allen Dingen um die Marktsituation des Oeuvre, um das es geht. Und da muss zum einen der Nachfrageüberhang da sein, dass überhaupt die Rahmenbedingungen für eine Auktion gegeben sind, nämlich dass möglichst viele Menschen sich dafür interessieren. Und gleichzeitig muss man sozusagen vorsichtig damit umgehen, dass man die Nachfrage nicht zu stark ausbeutet, du hast jetzt gesagt befriedigt, denn das Auktionshaus hat natürlich kein Interesse an Objekten, die in der Auktion präsentiert werden und dann nicht verkauft werden, denn wir leben ja von einer Erfolgskommission. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr vorsichtig schauen, dass es nicht zu viel gleichzeitig gibt, auch weil wir die Nachfrage konzentrieren wollen. Das ist ja das mathematische Prinzip einer Auktion. Je mehr Bieterinnen und Bieter, desto höher der Preis. Und man will natürlich auch nicht zu stark dem letzten Trend hinterherlaufen, weil man möchte natürlich eine möglichst große Bandbreite von Positionen anbieten. Also das sind die Grenzen, in denen man sich bewegt. Man möchte breit sein im Angebot, gleichzeitig will man aber nur anbieten, wofür es auch eine Nachfrage gibt.
Und die auch in den nächsten Saisons weiter aufrechterhalten?
Idealerweise natürlich. Niemand von uns hat Interesse daran, dass das Interesse an einer künstlerischen Position erlischt oder zurückgeht. Und trotzdem passiert es immer wieder, trotzdem sieht man es immer wieder.
Aber da gibt es keine Instrumente, da kommt dann wieder der Primärmarkt ins Spiel, das zu einem langfristigen, stabilen Position zu machen.
Das würde ich denken. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Marktdurchdringung oder der Durchdringung der Sammlerschaft, wenn die Nachfrage auf einem breiten Fundament steht, auf einem internationalen Fundament steht, dann ist es möglicherweise nicht New York, sondern dann ist es vielleicht Paris oder Mailand, wo solche Objekte angeboten werden, weil es dort eine regionale Nachfrage gibt, die es nicht in New York kaufen würde, aber in Mailand.
Du hast in unserem hauseigenen Magazin einen Beitrag zur Verfügung gestellt unter dem Titel Die Zukunft gehört den Sammlerinnen. Vielleicht willst du mal kurz erzählen, was das für eine These ist.
Ja, diese Entwicklung oder diese Aussage beruht auf zwei Elementen. Das eine sind allgemeine ökonomische Rahmenbedingungen der Welt und das andere sind aktuelle Distributionsformen der Kunstmärkte. Ersteres ist leicht erklärt. Wir haben einen Überhang an Verfügungsgewalt über Vermögen auf der weiblichen Seite. Das ist etwas, was es traditionell gibt, was aber in den letzten 20 Jahren sich sehr verstärkt hat durch das massive Wachstum, was wir in asiatischen Gesellschaften sehen, besonders in Mainland China, in der Ein-Kind-Politik ist es natürlich so, wenn man nur ein Kind hat, dann erbt dieses Kind naturgemäß alles, was man besitzt, wohingegen in den westlichen Gesellschaften dann ja über Jahrhunderte diese Idee der Primogenitur vorherrschte, also Familienvermögen wird in einer Position gefestigt und das war in aller Regel der erstgeborene Sohn. Das hat sich jetzt ausgeglichen. Hinzu kommen viele Bereiche, in denen gemeinschaftliche Konsumentscheidungen, also gemeinschaftlich innerhalb von Paaren oder Familien oder sonstigen Einheiten von Frauen getätigt werden. Entweder weil sie am Ende die Rechnung bezahlen oder weil sie die Kenntnisse haben oder weil sie die Zeit aufwenden können und wollen oder weil die Gemeinschaft ihnen diesen Entscheidungsprozess überträgt. Also wir haben hier je nach Industrialisierungsstand einer Gesellschaft einen Überhang von einem Viertel bis einem Drittel auf der weiblichen Seite. Gleichzeitig haben wir immer mehr superreiche Frauen, also die reichsten Liste der Welt, diese ganzen Forbes-Listen etc. zeigen einen immer höheren Anteil an weiblichen Großvermögen oder Großvermögen in weiblicher Hand. Das ist der eine Teil, der natürlich für alle Konsumbereiche generell gilt, nicht nur für die Kunstmärkte. Die Kunstmärkte jedoch sind nach wie vor in ihrer Ausrichtung von Distribution sehr stark männlich orientiert. Da kann man jetzt sehr lange sprechen über die Selektionsprozesse, über Kanonisierung, die alten weißen Männer, die Guerilla-Girls etc. Was ich aber hier meine, sind vor allen Dingen die Formate, in denen Kunst angeboten wird. Die typische White Cube-Situation, die wir eigentlich seit der amerikanischen Nachkriegskunst und deren Vermittlung global übernommen haben, die vor allen Dingen offenbar männlichen Selektionsprozessen entgegenkommt, wohingegen weibliches Auswählen anders aussieht. Und hier kann man auf das Flanieren schauen, was Männer offenbar eher weniger tun, was Frauen offenbar gerne tun. Das alles ist nicht meine Erfindung, sondern beruht auf Untersuchungen, die ich auch zitiere in diesem Artikel. Und hier kommen wir dann jetzt zu aktuellen Entwicklungen und dass die Verlagerung dieser Distributionen ins Internet eigentlich dem weiblichen Typus des Konsumes sehr stark entgegenkommt. Trotzdem hat die Industrie bislang in diesen Online-Viewing-Rooms vor allen Dingen versucht, den White Cube zu imitieren, digital. Und ich vergleiche nun die Situation, diese Umbruchsituation, die wir heute haben, mit einer Umbruchsituation im Konsumverhalten, die wir vor 120, 130 Jahren gesehen haben, als Frauen erstmalig die Gesellschaft betreten durften, um Konsum zu tätigen. Und um ihnen das zu erleichtern, hat man das Umfeld, in dem Konsum stattfinden sollte, möglichst privat erscheinen lassen. Und das sind diese ganzen großen frühen Kaufhäuser, das sind die Kaffeehäuser des ausgehenden 19. Jahrhunderts etc. etc., die eine Art falsche Privatheit suggerieren in ihrer Gestaltung mit Sofas und Raffgardinen und Blümchentapeten. Und die Frage ist, was ist die Blümchentapete 2.0 für das heutige Konsumverhalten im Internet? Gleichzeitig sehen wir natürlich mit Entwicklungen wie Cottagecore, wie sich gesellschaftliche Minderheiten den historischen Distributionsformen und auch den Erscheinungsformen bemächtigen, um damit zu zeigen, dass sie partizipieren können an Prozessen, von denen sie noch vor 30, 40, 50 Jahren ausgeschlossen waren. Und diesem Gedankengang widmet sich der Artikel.
Und glaubst du, dass Frauen dazu tendieren, auch eher andere Frauen zu kaufen?
Tja, da kann ich nochmal die Dokumenta-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum zitieren, die die Dokumenten 1 bis 10 anschaut. Es brauchte 9 Dokumenten, bis es erstmalig eine weibliche Kuratorin gab, Katrin David auf der Dokumenta 10. Und trotzdem ist der Anteil an Künstlerinnen unter den ausstellenden Positionen nicht signifikant höher als bei ihren Vorgängern. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich würde denken, dass wir hier ganz allgemeine Prozesse sich niederschlagen sehen. Das heißt, entweder agieren Frauen gegenüber Künstlerinnen so, wie sie gegenüber Mitarbeiterinnen oder Konkurrentinnen im Berufsleben agieren, oder sie nehmen das als ganz bewussten Schritt oder Kriterium in ihr Sammelverhalten auf. Und das ist etwas, was wir sehr stark im Moment sehen.
Also ich persönlich glaube, dass Männer dazu tendieren, andere Männer zu kaufen und Frauen vermutlich auch oder gleichermaßen der Interesse folgend. Das ist aber vielleicht auch eine Generationsfrage. Ich zum Beispiel habe meine Galerie damals mit einer Künstlerin eröffnet und habe erst, ich glaube, 10 Jahre, nachdem ich die Galerie betrieben habe, gemerkt, was für einen Fokus ich auf weibliche Positionen hatte und habe dafür dann erst ein Bewusstsein entwickelt und auch gemerkt, dass ich da eine Lücke schließe, die die anderen, zum Teil gab es Galerien hier in Berlin, die hatten nur eine einzige Frau von 30 Positionen oder so, und dann gemerkt habe, dass das wichtig ist und dass das auch eine Form von Positionierung sein kann. Und seitdem ist zumindest das Bewusstsein ein größeres dafür und gab es vielleicht auch viele weibliche Künstlerinnen, wo wir uns positionieren konnten, die einfach übersehen waren, die einfach noch nicht auf der wo es noch nicht größere Player gab, in dessen Wettbewerb wir uns hätte begeben müssen und da für uns eine Chance da war.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.